Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in meinem Podcast Raus aus der Bulimie. Zurück ins Leben. Wie viel mehr ist möglich, wenn du wirklich frei bist? Wie viel mehr ist möglich, wenn du dein Leben wieder genießen kannst? In meinem Podcast möchte ich euch motivieren, inspirieren. Ich möchte aufzeigen, was alles möglich ist. Ich möchte aufzeigen, dass es auch nach 20, 30 oder noch mehr Jahren in der Bulimie wirklich möglich ist, auszusteigen und ein erfülltes, freies und glückliches Leben zu leben, das Essen, den Körper, das Leben wieder zu genießen. Das ist meine Mission, warum ich das alles tue, was ich hier tue. Und ich freue mich unglaublich, heute eine großartige, unglaublich mutige und starke Frau bei mir im Interview zu haben. Eine wundervolle Frau, die auch in der Begleitung bei mir war, die unglaublich viel in ihrem Leben verändert hat. Und ja, unglaublich viel losgelassen hat, verändert hat, vertraut hat, immer wieder weiter vertraut hat, auch wenn es schwierig geworden ist. Und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist bei mir im Podcast. Liebe Mascha, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Mutter von einem 10-jährigen Jungen und erzähl ein bisschen mehr über dich.
Naja, also ich bin 41 Jahre alt, ja, wie du gesagt hast, ich bin Ärztin und arbeite in einem Krankenhaus. Und naja, wo soll ich anfangen?
Erzähl mir ein bisschen, wo du aufgewachsen bist. Wie bist du aufgewachsen? Wo bist du aufgewachsen?
Also ich komme ursprünglich aus Ungarn. Dort bin ich aufgewachsen mit meinen Eltern. Ich habe noch zwei Geschwister, eine Zwillingsschwester und einen älteren Bruder. Der ist gerade 50 geworden. Und ja, also ich habe eigentlich bis meinem 35. Lebensjahr in Ungarn gewohnt, also fast mein ganzes Leben dort gelebt, mit meinen Eltern und dann mit meinem Mann und meinem Sohn. Und dann seit 2015 leben wir hier in Deutschland.
Genau. Erzähl mir ein bisschen über deine Kindheit. Wie war das mit deiner Zwillingsschwester, wo ihr klein wart? Habt ihr viel draußen gespielt? Habt ihr viel euch bewegt, Sport gemacht oder war da eine strenge Schule oder wie war das bei euch?
Also ja, als wir noch ganz klein waren, da kann ich noch mich gut erinnern, also wir haben ganz viel miteinander gespielt, also wie alle anderen Kleinkinder, ich glaube. Und ja, also meine ersten Erinnerungen sind eigentlich von der Grundschule. Also ich glaube, bis 6, 7 Jahre war alles gut. Und dann, als wir in der Grundschule waren, da, also meine Mutter war ziemlich streng. Also die hat uns immer verglichen. Also wenn zum Beispiel meine Schwester eine gute Note bekommen hat, dann hat sie immer gesagt, ja, warum konntest du dann keine gute Note bekommen? Und das war eigentlich in jedem Bereich so. Also es ging um die äußere, innere, Schule, Sport, also eigentlich alles in unserem Leben. Und mein Vater war damals LKW-Fahrer, also er war ganz selten daheim, also der war 2, 3 Wochen unterwegs und dann ein paar Tage daheim. Also von ihm haben wir nicht viel bekommen.
Und deine Mutter, die hat dich und deine Zwillingsschwester eigentlich ständig, hast du gesagt.
Ja, genau.
Wie war das für dich? Also Grundschule eben nachher, dass man so ab 8, wie ist das, wie war das für dich quasi, nicht als Magda mal wahrgenommen zu werden, sondern immer im Vergleich mit deiner Schwester?
Ja, also damals habe ich das eigentlich gar nicht wahrgenommen. Also wir waren immer die zwei. Also ich war nie die Magda und er war nie die Vera. Also wir waren immer die zwei Schwestern. Also.
Okay, also auch in der Schule, überall.
Genau. Ja, das war in der Schule auch genauso, also bis zum 8. Klasse. Mhm. Und dann sind wir gewusst nicht in die gleiche Schule gegangen. Da waren wir schon 15.
Okay, spannend. Also
eigentlich beide haben wir das nicht wirklich gemocht. Also dann beide wurden wir jeder seine eigenen Weg gehen und nicht weiterhin immer nur zu zweit sein, sondern.
Genau, weil so kann sich ja, wenn man sich jetzt das vorstellt, wenn ich jetzt da reingehe, ab Grundschule bis irgendwie 15, wirst du immer als die zwei quasi wahrgenommen. Also du bist einfach immer zwei. Klar, es gibt ja auch, ich sag mal, schöne und erfüllende Zwillingsbeziehungen, aber es gibt auch solche, die eher belasten. Was denkst du, woran hat das gelegen, dass deine Mama, ich sag mal, wahrscheinlich auch ein Stück weit unzufrieden war oder eben auch euch immer in der Leistung verglichen hat? Was war da bei einer Mama, dass sie quasi nicht euch als zwei eigenständige Kinder angeschaut hat, sondern mehr immer in diesem Vergleich der Leistung war?
Das ist eine gute Frage. Also, meine Mutter wollte eigentlich nicht drei Kinder. Also sie hatte schon ein und also sie hat es nicht geplant, dass wir dann Zwillinge werden. Also sie hat eigentlich noch ein Kind geplant und sie war, also meiner Meinung nach, weil sie die ganze Zeit überfordert. Mhm. Also sie musste arbeiten, mein Vater war nicht zu Hause und irgendwie, also mit meinem heutigen Kopf, denke ich, dass irgendwie sie hat in eine so wie eine Opferrolle gerutscht.
Ja.
Also sie war immer die arme Mutter, die drei Kinder hat und muss noch arbeiten und der Vater ist nicht daheim. Und wir waren auch viel mit unserer Großmutter, weil also sie hat immer gesagt, sie muss arbeiten, dann einkaufen und kochen und Hausarbeit und keine Ahnung. Und dann war eigentlich unsere Großmutter von Montag bis Freitag mit uns. Also sie hat uns in die Schule gebracht, dann abgeholt, dann Mittagessen gemacht und am Abend ins Bett gebracht.
Mhm. Also war eigentlich,
ich glaube, dass für meine Mutter war das einfacher, dass wir als eins uns zu sehen, sozusagen. Also weil das wäre wahrscheinlich noch komplizierter gewesen, wenn sie will keinen Klavier spielen und ich will Gitarre spielen und dann sie muss eine hierher bringen, die andere Sache machen zu lassen und irgendwie das war einfacher.
Genau.
Wir müssen eigentlich immer das Gleiche machen, also wir könnten auch nie den Sport machen, was ich wollte zum Beispiel, deshalb hat meine Mutter gesagt, entweder macht die beide oder keine. Von euch.
Weil das war da hat oft deine Schwester entschieden oder gewählt?
Nee, eigentlich, da konnten wir eigentlich ganz gut das besprechen, was wir machen wollen. Und das war da, also später gab es schon Probleme mit Sport. Also da war ich schon 12 oder 13, da wollte ich unbedingt Kajak machen. Und das wollte meine Schwester nicht. Und natürlich hat meine Mutter mir das verboten. Also ich wusste nicht, weil sie hat gesagt, du musst lernen und jetzt geht gleich ins Gymnasium und so. Und dann habe ich eigentlich heimlich Training gemacht, also jeden Tag heimlich zum Training gegangen. Das hat das ganz, ganz lange gedauert und dann konnte ich das nicht mehr verheimlichen. Dann irgendwann so, wenn sie 10. Mal mit nasse Klamotten nach Hause und nasse Haare nach Hause gekommen bin, dann irgendwann war schon verdächtig, dass irgendwas nicht passt. Aber ging anders nicht.
Und durftest du dann weitermachen, wo sie es herausgefunden hat?
Dann konnte ich meine Mutter überreden, dass ich das doch machen möchte. Aber sie hat dann nie wieder mit meiner Sportleistung und mit meinen Sportsachen sich interessiert, also die hat nie wieder zu meinem Wettkampf mitgekommen ist. und sowas ähnliches. Also das habe ich eigentlich alles alleine gemacht, aber da war ich trotzdem zufrieden.
Super, super. Und hattest du ein gutes Verhältnis mit deiner oder zu deiner Großmutter, die ja in dem Fall sehr viel bei euch war oder auch viel auf euch geschaut hat?
Ja, also damals, also sie war eigentlich die Mutter für mich.
Ja.
Also die hat diese Mutterrolle übernommen. Mhm. Also sie hat alles gemacht, was eigentlich eine Mutter machen sollte. Also denke ich, also.
Ja.
Hast du dich eigentlich heute meinen Sohn erziehe, also ich finde viele Sachen also ganz wichtig, also dass eine Mutter ihr Kind ins Bett bringen soll und ihr vorlesen und alles besprechen.
Schön, schön. Hast du dich wohlgefühlt mit deiner Großmutter?
Ja, also mir, also diese Zeit hat mir gefallen, also und meine Schwester auch. Mhm. Also wir hatten sogar jeden Freitag geweint, als sie nach Hause gegangen ist.
Ach ja, so herzig. Ach ja, dann habt ihr wirklich ein gutes Verhältnis zu ihr.
Ja, ja.
Wahnsinn, sehr schön. Sag mal, Magda, hat damals schon das Aussehen in irgendeiner Art eine Rolle gespielt?
Ja, also in der Grundschule schon. Also ich war immer also ein bisschen mehr gewogen, ein bisschen überwichtiger als meine Schwester. Und ja, deswegen, also in der Schule waren wir auch immer verglichen, also miteinander. Und also natürlich, sie war auch ein bisschen beliebter, besonders bei den Jungen. Mhm. Und also damals hat es mir schon schwer getan. Also da habe ich, das, also da kann ich mich ganz genau erinnern, also das war irgendwie dritte oder vierte Klasse, da waren wir am Pausehof. Und miteinander gesprochen und gespielt oder keine Ahnung. Und dann irgendwie mehrere, also die anderen wollten eher mit meiner Schwester die Zeit verbringen. Mhm. Und, oder ich hatte das Gefühl, dass irgendwie die anderen mögen meine Schwester viel mehr als ich.
Kann das sein, dass es wirklich ein Gefühl war oder war es wirklich so?
Naja, das kann auch sein, dass es das nur ich so gefühlt habe. Also. Mhm,
Weil du nicht genauso ausgeschaut hast wie sie, weil du ein bisschen, ich sage jetzt mal, fester warst, aber du warst einfach muskulös auch trainiert. Hattest du dann auch, ich sage mal, nicht so ein gutes Gefühl, also hast du dich nicht so wohl gefühlt, auch in der Schule?
Ja. Genau, aber das kann, also das kommt auch teilweise auch von meinem Vater.
Aha.
Weil, also mein Vater hat immer so blöde Scherze gemacht von unseren Aussehen. Also er hat mich, wie soll ich das sagen, also gibt's ein schönes Wort ungarisch dafür, wenn jemand so stark ist.
Wie heißt das?
Heftig. Also wie ein Kraftmensch oder so.
Ja, wie heißt das Wort? Ich will das hören.
Vosjuro.
Okay, das klingt aber
schön. Und ja, also er hat mich immer so genannt, aber er hat das also nicht schlecht gemeint, sondern einfach so.
Dass du stark bist.
So witzig, ja.
Oder ja,
so.
Ja, ja.
Und meine Schwester war so immer so zerbrechlich, also viel dünner als ich. Mhm. Und ja, das hat eigentlich, also ich habe mich einfach auf mich genommen, diese ganze Sache. Und dann, wahrscheinlich deswegen habe ich mich so gefühlt oder solche Gedanken gehabt. Mhm. Mhm. Weil vielleicht, wenn er das nicht gesagt hätte, dann vielleicht kommt bei mir dieses Gefühl gar nicht. Also,
ja, ja. Auf jeden Fall hast du dich da quasi, ich sage jetzt mal, vielleicht ein Stück weit minderwertig gefühlt. Oder deine Schwester eben, die war schlanker, die hat in deinen Augen besser ausgeschaut. Was war dann quasi die Folge davon, wo du so ungefähr, wo ihr dann die Schule auch aufgeteilt habt, etwa mit 16, oder?
Nee, so 14. Mit also 14. Nach der 8. Klasse.
Okay. Und Bei deiner Schwester ist dann mit 16 was passiert. Die ist in die Magersucht abgerutscht, richtig?
Genau, also da waren wir, also mit 14, also wir hatten eigentlich keine gute Beziehung mehr.
Ja.
Also wir waren keine gute Schwestern sozusagen, wie normalerweise die Zwillinge sind. Also.
Ja.
Und ja, deswegen wollten wir auch nicht in die gleiche Schule gehen. Also ihr hat es auch nicht gefallen, dass wir immer miteinander verglichen sind. Und ja, also ich wollte einfach, also wenn ich in eine andere Schule gegangen bin, ich wollte nicht, dass zum Beispiel meine Freunde oder meine Klassenkameraden meine Schwestern überhaupt kennen.
Aha, weil du mal als Magda
Ja, ich
wahrgenommen
wollte
werden
einfach,
wolltest. Ja.
ich mag das sein.
Ja.
Und nicht die Zwillingsschwester von jemandem.
Ja.
Und ja,
Krass.
mit 16, das dann so angefangen, dass also meine Schwester hatte Zahnspange bekommen und dann hat sie ein paar Kilo abgenommen. Und dann irgendwann, sie hat immer gesagt, ja, das tut hier weh, dann tut dort weh und jetzt kann ich nicht essen und das hat ganz lange gedauert
Ja.
und wir das immer auf die Zahnspange geschoben, dass sie nicht essen kann und da hat natürlich hat das jeder geglaubt.
Ja.
Und dann letztendlich hat sie, war keine Ahnung, so 20 Kilo abgenommen. Und sie war vorher auch nicht dick.
Ja.
Also da ist sie ganz dünn geworden. Und damals, also das war noch ach, 25 Jahre her. Also damals war das auch in Ungarn auf jeden Fall nicht so bekannt, diese Krankheit.
Ja.
Also da
Ja.
war auch so eine lange Zeit im Krankenhaus und verschiedene Untersuchungen. Und ja, und damals ging es einfach nur um meine Schwester. Also das war auch so eine Zeit, wo hat sich ganz viel geändert bei mir. Weil da habe
Ja,
ich,
weil du noch
ja,
weniger
also
wahrgenommen
da hab ich mich
wurdest.
einfach total überflüssig gefühlt. Dass da meine
Ja.
Mutter war sowieso überfordert. Und jetzt, da waren noch meine Schwestern da und der hat. Also für mich hatte sie überhaupt keine Zeit mehr gehabt.
Da hast du dich sehr unwichtig gefühlt wahrscheinlich. Und hast du dann trotzdem Abitur, Aufnahmeprüfungen, Uni und so hast du gemacht?
Ja, also ich habe eigentlich alles gemacht, aber dann, also zu Hause habe ich mich ganz schlecht gefühlt. Also da, ich war überhaupt nicht gerne zu Hause.
Ja.
Also da meine Schwester hatte so Wutanfälle und getischt. Öfters nur geschrien und geweint und
Ja.
also das war wirklich schrecklich zu Hause und dann also die ganze Familie wollte ihr helfen und das hat natürlich ganz viel Stress zu Hause ausgelöst und ich habe gesagt, also ich komme nach Hause, wenn es unbedingt sein muss.
Ja.
Und dann habe ich schon Sport gemacht und ja, also ich habe den ganzen Nachmittag bis zum spät am Abend im Verein geblieben.
Was
Und
hast du
dort
für Sport
meine
gemacht?
Hausaufgabe gemacht, meine
Ja.
Sachen gelernt und einfach also spät am Abend irgendwann nach Hause gegangen, geschlafen und dann den nächsten Tag wieder. Und das eigentlich hat ganz gut funktioniert. Also ich konnte gut lernen, ich hatte Zeit. Und ja, ich habe versucht, das einfach nicht wahrzunehmen, was zu Hause ist.
Ja, oder hast einfach die Verantwortung für dein Leben sozusagen übernommen und die Dinge getan, die, ich sag mal, dich ein Stück weit dahin gebracht haben, wo du wolltest und gleichzeitig aber auch die dich ein Stück weit abgelenkt haben mit
Ja,
dem Interesse.
ich wusste ganz genau, was ich will. Also ich
Ja.
wusste, dass ich studieren will und Abi machen will. Also
Ja.
da habe ich, also ich ließ mich nicht ablenken. Also ich habe
Super,
das, ich will
super.
das und das habe ich gemacht.
Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr wichtig und wertvoll auch, dass du das so geschafft hast. Genau. Und ging das lange oder viele Jahre so oder kam dann auch bei dir was
Das
dazwischen
ging
Richtung
so,
Essstörung?
also 3, 4 Jahre, also bis zum Abi.
Ja.
Und da war ich 19
Ja.
und dann an die Uni gegangen. Also habe ich angefangen zu studieren. Und natürlich dann konnte ich das viel besser zu Hause erklären, warum ich nicht zu Hause bin. Also das, ja. Also, was ich genau an der Uni gemacht habe oder wenn ich Vorlesungen hatte oder wenn Seminar oder so, das wusste meine Mutter überhaupt nicht. Also
ja.
Wo man einen Stundenplan hat, also hat sie nichts im Kopf gehabt. Also dann konnte ich eigentlich alles machen, was ich wollte.
Ja.
Und ja, nach dem Abitur habe ich mich entschieden, dass ich auch ein paar Kilo abnehmen möchte.
Mhm.
Und das habe ich auch gemacht. Da war ich in einem Sommerlager, also ein Trainingslager, im ganzen Sommer.
Ja.
Da habe ich, das war also in der Nähe, wo meine Oma gewohnt hat.
Ja.
Und da war ich eigentlich den ganzen Sommer dort, ab und zu mal zu meiner Oma gegangen und ja, dort ein paar Mal das Wochenende verbracht. Aber sonst war ich im ganzen Sommer in dieser Trainingslage.
Was war das für ein Sport, den du da gemacht
das
hast?
Das ist Kajak.
Aha, immer Kajak, so cool.
Ja,
ja, da hast du es durchgezogen. Sehr schön, sehr schön. Und was war dann da in diesem Sommer?
Ja, da war so zweimal am Tag Training, dann ja. Haben wir mit den anderen ganz viel Zeit verbracht und also ab und zu mal habe ich zwischen den Beitrainingen auch noch was zusätzlich gemacht, also laufen gegangen oder joggen oder irgendwas. Und ich habe tatsächlich ganz viel abgenommen. Und dann, das war die Zeit, wo ich also viele Komplimente bekommen habe. Also viele haben gesagt, oh, du schaust voll schön aus und es steht dir gut. Und das hat mir natürlich gefallen.
Ja.
Und habe ich weiter abgenommen. Bis, also jemand hat mir gesagt, naja, du solltest dann nicht mehr abnehmen.
Ja.
Weil das wird irgendwann mal nicht mehr so schön.
Ja.
Und da war ein Abend, woran ich mich ganz genau erinnern kann. Da habe ich drei kleine Apfel gegessen und ich habe sowas von schlechtes Gewissen gehabt nachher, dass ich werde jetzt fett und ja. Ich darf überhaupt nichts essen, sonst werde ich wieder zunehmen. Und dann natürlich kam gleich die Geschichte von meiner Schwester. Dass, wenn ich das genau so weitermache, dann rutsche ich auch in die Magersucht.
Ja.
Und das wollte ich nicht.
Mhm.
Und das hat, also meine Mutter hat natürlich auch bemerkt, dass ich 15 Kilo weniger bin als ja. Vorher.
Ja.
Und die hat mir gesagt, ich mache mit dir das Gleiche nicht,
ach, krass, oder?
Was mit meiner Schwester
ja.
gemacht habe.
Ja.
Und dann bin ich, okay, sehr schön. Musst du nicht.
Ja. Mit also nicht die Aufmerksamkeit von deiner Mama kriegst du in dem Fall nicht.
Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das anders machen. Also da wusste ich, dass es, also nichts essen, das wird nicht funktionieren.
Mhm.
Und dann, naja, dann hat es mit Essstörungen angefangen. Also dann habe ich erstmal diese Binge-Eating reingerutscht.
Ja.
Dass ich dann einmal den ganzen Tag gegessen habe.
Ja.
Also ganz viel.
Ja,
und genau. Dann eine Woche nichts.
Krass.
Und das hat bei mir also 10 Jahre bestimmt gut funktioniert. Also da habe ich studiert und dann gearbeitet und keiner hat was gefragt.
Wahnsinn, oder? Wenn man sich das so überlegt und denkt, wie extrem, ich sage mal, überlebens- und leistungsfähig ein Körper trotzdem ist, über eine lange Zeit, auch wenn man so schindet, ihn so missachtet und auch ein Stück weit, ich sage mal in Anführungszeichen, missbraucht. Also ja, eben einen Tag unglaublich viel reinhauen und dann eine Woche fast nichts mehr essen, das ist ja extrem. Aber wie du sagst, du hast...
Ja, das war auch schon also eine Belastung, weil...
Ja, natürlich.
Dann musste ich diese Tage dann, wo ich viel gegessen habe, das irgendwie so machen, dass ich dann zu Hause bin. Also wenn ich am Wochenende daheim war, dann habe ich gegessen, dann war meine Mutter froh, ja, du hast
ja.
nichts.
Ja.
du isst, aber hast wenigstens keine Magersucht. Und dann also unter der Woche, als ich an der Uni war oder am Sport oder so, und dann später am Abend nach Hause gekommen bin, dann hat sie nicht mehr gemerkt, ob ich jetzt gegessen habe oder nicht. Und dann am späteren Abend habe ich gesagt, ich habe keinen Hunger mehr.
Ja, genau. Aber du warst wahrscheinlich trotzdem hungrig, oder?
Also irgendwann konnte ich dieses Hungergefühl so runterdrücken.
Krass, oder?
Also da hat, wie gesagt, das hat ganz lange funktioniert. Und ich habe mich nicht so gequält, also dass ich so riesen Hunger habe und jetzt da darf ich nicht essen, aber einfach irgendwie daran gewöhnt.
Ja, und hast es dir natürlich wirklich als, ich sag mal, als Kontrollmechanismus in den Kopf gesetzt, hast du gesagt, okay, ich habe eine Strategie, meine Mama macht das gleiche Theater, was sie mit meiner Schwester gemacht hat, nicht mehr. Okay, also Magersucht kommt nicht in Frage so, weil ich kriege die Aufmerksamkeit trotzdem. Wenn ich jetzt am Wochenende nach Hause gehe und einfach schön brav esse und dann noch viel esse vielleicht, ist die Mama zufrieden, stellt keine unangenehmen Fragen. Und unter der Woche werde ich dann halt einfach, ich sage mal in Anführungszeichen, fasten, mich zusammenreißen und dann kann ich am Wochenende wieder reinhauen.
Ja, also jetzt weiß ich auch schon, das war wirklich pure Kontrolle.
Natürlich, natürlich, klar. Das ist auch nicht eben, das ist auch nicht natürlich, ist auch nicht eine natürliche Form von Ernährung oder den Körper nähren. Aber das Verrückte ist wirklich, dass es machbar ist. Nur natürlich nicht. Du hättest wahrscheinlich nicht irgendwie spontan an einem Abend nach dem Studieren oder nach dem Training noch mit Freunden was essen gehen können oder so. Da warst du wahrscheinlich schon zu fest auch
kontrolliert
und gefangen, oder? Genau.
Nee, also sowas habe ich tatsächlich nie gemacht.
Genau, also es hat dann dein Leben, auch wenn du sagst, es hat funktioniert, hat es dein Leben doch auch sehr eingeschränkt, oder?
Ja, das stimmt.
Ja, ja. Gut.
Aber irgendwie ging es, also trotzdem habe ich alles geschafft, was ich wollte.
Das ist auch das, was mich immer wieder so beeindruckt und gleichzeitig auch erschreckt, dass viele Frauen unglaublich viel erreichen, quasi eben abschließen können, Prüfungen, Uni, Studien, im Beruf einfach abliefern können, obwohl sie so in der Kontrolle sind oder so in diesem, ich sage mal, gestörten Essverhalten gefangen sind, dass sie trotz allem quasi es schaffen, den Alltag so zu bestehen, dass im Außen wahrscheinlich gar nicht so viele Menschen merken, dass was nicht stimmt.
Nee, also ich weiß noch immer nicht, wie ich das zum Beispiel mit dem Training gemacht habe. Also jeden Tag habe ich trainiert und ich habe eigentlich nie kollabiert. Also
ja, genau. Das ist, also unser Körper
ging trotzdem.
Unser Körper ist ein unglaubliches, ich sag mal, Instrument, was unglaublich viel verzeiht und unglaublich viel aushalten kann. Und trotzdem ist es natürlich nicht empfehlenswert, so mit dem Körper umzugehen. Wie ist es nachher weitergegangen, Magda? Du hast gesagt, ich habe das etwa 10 Jahre so gemacht. Was kam danach?
Dann habe ich meinen Mann kennengelernt. Mhm. Und ja, das war auch eine andere Geschichte. Dann habe ich, da war ich schon 30 und jetzt war ich 32, als mein Kind geboren ist. Mhm. Und dann mit der Bulimie hat das nachher angefangen, also kurz danach. Also ungefähr vor, also 10 Jahre ungefähr.
Erzähl mir noch ganz kurz, wie du deinen Mann kennengelernt hast. War das Liebe auf den ersten Blick? Waren da noch Hindernisse?
Ja, also war schon Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Als ich noch studiert habe, da wir hatten eine Möglichkeit letztes Semester beim Rettungsdienst zu arbeiten. Mhm. Und dann, er war dort die Leitung der Rettungswache. Mhm. Und ich habe ihn dort kennengelernt. Mhm. Der war aber noch geheiratet damals.
Okay.
Und ja, eigentlich, er hat das angefangen, also nicht ich. Aber ja, natürlich hat mir gefallen, dass jemand mich liebt und will und ja, dann irgendwie das passiert einfach.
Ja, natürlich. Und ein Stück weit ist es ja auch, ich sage mal, ein Stück weit diese Ehre oder diese Liebe oder diese Achtung, die du dir vielleicht nicht selbst so gegeben hast die letzten Jahre, wo du wirklich, ja, nicht wirklich nett mit deinem Körper umgegangen bist, ist es ja auch schön, wenn da plötzlich jemand kommt und sagt, ich liebe dich oder
Ja,
du
genau.
interessierst
Also
mich oder ja. Gerade wenn er noch verheiratet ist, dann schmeichelt das ja zum Teil auch einfach mal. Und das ist nicht schlecht, oder?
Ja, also heute weiß ich schon, dass es eigentlich keine richtige Liebe war.
Ja.
Aber ja, aber trotzdem hat sich gut angefühlt und ja, einfach.
Ja, klar.
Es hat dann jahrelang gedauert. Der hatte immer versprochen, also er hat immer gesagt, dass er sich, also dass sie sich dann scheiden lassen wollen. Und dann letztendlich nach 6 Jahren hat er das tatsächlich getan und zu mir gezogen. Und dann, also gleich am nächsten Tag kam das Gefühl, dass ich, das ist jetzt das was ganz anderes.
Aha. Ja.
Und dann irgendwie wusste ich ganz tief in mir, dass es nicht gut ist oder dass ich das irgendwie doch nicht so will. Aber dann habe ich sowas von Schuldgefühl gehabt. Also jetzt, nach 6 Jahren, entweder, also endlich mal zu mir gekommen ist und wir mit mir zusammenleben, jetzt kann ich das nicht sagen, dass, ja, ich will das doch nicht.
Ja, genau. Und
Und
da möchte ich ganz kurz einhaken, Magda. Und ich möchte das einfach nochmals betonen. Die Magda hat erzählt, für alle, die jetzt zuhören, die Magda hat gesagt, ich hatte ein komisches Gefühl und es war nicht mehr so wie vorher. Und eigentlich war es nicht mehr das, was ich wollte. Und eigentlich wollte ich es gar nicht mehr. Und dann hat sie es trotzdem gewollt. Erzähl, was dann passiert ist.
ja, also dann. Ich habe geheiratet und ich habe dieses Gefühl einfach ignoriert und
Aha.
runtergedrückt. Und
Ja.
ich wollte das einfach nicht mehr haben. Und ich habe versucht, mich überzeugen, dass es das doch gut ist oder dass das doch, was ich will.
Ja.
Und dann, ja, dann ging einfach alles weiter. Also da ist unser Sohn geboren. Dann natürlich war ich total glücklich und dann auch den ganzen Tag beschäftigt. Also ich hatte auch keine Zeit, nachzudenken oder so.
Ja.
Und
Oder
das hat mich
reinzufühlen.
auch.
Nachdenken tun wir ja meist immer, aber reinfühlen, also eben
Ja.
dieses Gefühl von irgendetwas ist da nicht stimmig, irgendwie fühlt sich's nicht mehr wohl an für mich, das hast du immer schön weggedrückt, damit du da nicht hinschauen oder eben hinfühlen musstest.
Ja, und ich konnte mich tatsächlich so überreden, dass es mir gut ist.
Ja.
Es hat super gut geklappt. Also ich habe das die ganze Zeit geglaubt, letztendlich.
Krass, oder? Also wir können uns Geschichten erzählen, die wir schon endlich glauben, also je länger wir uns Geschichten erzählen, die nicht real sind oder die nicht so stimmen, aber je länger wir sie erzählen, umso mehr glauben wir uns selbst. Das ist das
Ja,
Verrückte, oder?
das war genau so, ja.
Was war da sonst noch so? Also du warst dann Mama, warst soweit glücklich mit dem Kind. Wie war es für dich im Alltag mit deinem Mann und
Ja,
dem
also solange noch wir hier, also im Ungarn waren, da das eigentlich hat noch ganz gut funktioniert. Und also war also ein Ereignis, muss ich noch erwähnen. Also als ich 8 Monate schwanger war, ist er dann erstes Mal fremdgegangen. Aha. Und das war auch so eine Sache, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, was soll ich jetzt machen? Also entweder bleibe ich mit einem kleinen Kind alleine, oder schlucke ich das einfach runter. Und dann habe ich das drunter geschluckt und nicht mehr dran. Dann natürlich hat er alles versprochen, nee, dann nie wieder und so und so. Und dann ist das dann später noch einmal passiert. Mhm. Dann habe ich das genauso runtergeschluckt.
Ja.
Und ja, also richtig schlimm, also von meinem Gefühl her, war das, als wir nach Deutschland gekommen sind.
Ja.
Also das war sowieso eine riesige Veränderung in meinem Leben. War auch ganz schwierig, also mit also einer Fremdsprache, dann ganz neue Stelle, in einem anderen Land anfangen zu arbeiten. Also das war schon schwierig.
Ja.
Und wir haben das vorher besprochen. Also er hat vorher nicht Deutsch gesprochen, also er konnte nicht Deutsch.
Ja.
Und er hat gesagt, ja, das dauert noch ein bisschen und er will das auch lernen und so lange bleibt er daheim. Also unser Sohn war 2 Jahre alt, also das hat eigentlich war ganz gut, dass er dann nicht arbeiten konnte, aber hat viel von mir übernommen.
Ja.
Also der war zu Hause mit ihm und dann noch in der Eingewöhnung, im Kindergarten, hat alles gemacht. Und das, also für mich war das schon eine Erleichterung, weil ich konnte auf meine Arbeit konzentrieren und auf die anderen Sachen.
Mhm.
Und er wusste das ganz genau, dass es dann so wird.
Ja.
Und irgendwie war er aber trotzdem nicht zufrieden. Weil dann letztendlich sein Diplom wurde gar nicht anerkannt und er konnte dann in diesem Job nicht arbeiten, was er vorher studiert hat oder gelernt hat.
Mhm.
Und ja, also ich glaube, er war grundsätzlich unzufrieden.
Ja, und du also, ja eigentlich
nie,
auch.
Er hat das nie gesagt.
Ja.
Weil er hat immer gesagt, nee, ist das alles wunderbar und oh, funktioniert alles perfekt.
Mhm. Mhm.
Aber da war das, meine Meinung nach war das trotzdem nicht so. Und das, er hat das versucht, irgendwie zu kompensieren.
Ja.
Und dann hat er angefangen, mich einfach so klein zu machen.
Mhm.
Also ich war die allerschlechteste Mutter, die allerschlechteste Frau, weil er zu Hause ist mit unserem Kind und nicht ich. Und weil er dann einkaufen geht und nicht ich. Und da war ich, er hat mich einfach so klein gemacht und zum Schluss habe ich mich tatsächlich wie letzter Dreck gefühlt.
Mhm.
Also das wie total wertlos.
Ja.
Und ja, also da und damals hat das angefangen bei mir mit Kotzen. Ja. Also da
hast du quasi dann
musste ich das auch irgendwie zurechtkommen mit dieser ganze Geschichte und ja, das habe ich einfach angefangen zu fressen und dann kotzen und mein ganzes Leben einfach nicht wahrzunehmen.
Ja, genau. Und vor allem auch vorher hat es ja quasi, ich sag mal in Anführungszeichen, funktioniert, indem du viel gegessen hast, dann lange gefastet hast, aber dann hast du wahrscheinlich gemerkt, quasi auch die Dinge, die du eben runterschluckst, die wurden immer mehr. Also quasi nicht nur, ich sag mal, nur in Anführungszeichen fremdgehen, sondern dann quasi dich so schlecht und klein machen, dass immer wieder, bis du es fast glaubst, bis du dich selbst am Schluss so fühlst. Obwohl
ja, also letztendlich habe ich das auch genau so geglaubt, wie vorher.
Ja, ja, genau. Und aber etwas ganz Wichtiges hier. Quasi, du hast es geglaubt und eigentlich hast du gewusst, und zwar jetzt von diesem nicht-kognitiven Wissen her, hast du gewusst, dass es nicht stimmt. Musstest aber mit Kotzen quasi es, ich sag mal, ausbalancieren, dass du damit umgehen konntest, weil du auf der einen Seite dich so klein gefühlt hast, mittlerweile es schon fast selbst geglaubt hast, aber auf der anderen Seite so einen, ich sage jetzt mal, nur einen Hauch von Wissen und Bewusstsein hattest, dass das nicht stimmt.
Ja, also irgendwie, ja, das wusste ich schon, oder
Genau.
so. Aber wenn du dann jeden Tag hörst, dass du ungeeignet für alles bist, dann irgendwie verzweifelst du dich auch.
Ja,
Und
natürlich,
dann, also irgendwie weiß ich, also ich habe schon in meinem Leben ganz viel geschafft und
genau.
studiert und alles, also so schlecht kann ich doch nicht sein.
Ja.
Aber
Nee, überhaupt nicht.
und ich habe trotzdem ein Kind getroffen, also ja, erzogen, also
Ja, ganz
der
genau,
hat mich
natürlich.
geliebt und also
Ja.
so schlimm kann ich doch nicht sein, aber
Ja, genau. Und jetzt ist es wichtig, hier zu sehen. Schau mal. Wie extrem ist das, wenn wir anfangen, uns so falsch machen zu lassen, uns so klein machen zu lassen, am Schluss denken, dass wir irgendwie eben nicht gut genug sind und so. Aber das Verrückte ist ja, dass das der Mann war, der dir damals mal gesagt hat, dass er dich liebt. Und wie bist du, ich sage jetzt mal, wie bist du aus der Nummer rausgekommen? Nennen es jetzt einfach mal so. Hast du da irgendwann den Ausstieg geschafft, wo du gesagt hast, hey, sorry, ich kann mich nicht weiter klein machen lassen, ich kann da nicht weiter so leben, weil du dich verlierst schlussendlich.
Nee, also das Doofste ist, also ich wusste das nicht.
Krass.
Also das war mir nicht bewusst, dass es so ist. Und dann war ein Punkt, wo ich, also ich habe schon so Psychotherapie und alles gemacht vorher
Ja.
oder probiert, aber die hat nichts gebracht, aber nur ganz bisschen oder so. Aber so richtige Lösung war das auch nicht. Und da war ein Punkt, da kann ich mich gut erinnern, da war ich beim Training, also der nicht mehr Kajak, sondern jetzt ein bisschen Fitnessstudio am Nachmittag und nachher, also war ich im Auto gesessen und ich habe mir überlegt, also ich will das nicht mehr. Also ja, einfach, ich will dieses Leben nicht mehr haben. Und also ich habe mir überlegt, entweder fahre ich jetzt gegen die Wand oder muss ich was machen?
Krass.
Und
Oh.
ja, also das war tatsächlich so, das hat ungefähr so eine Stunde gedauert, da war ich im Auto und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt muss ich irgendwie runterkommen. Also ich habe ein kleines Kind daheim,
Ja.
also ich darf nicht einfach so sterben, also ich kann mich nicht umbringen oder darf mich nicht umbringen. Dann, ja, irgendwie ein bisschen runtergekommen und dann habe ich auf der Facebook-Seite irgendwie auf dich gestoßen, keine Ahnung, warum und wieso. Also dein Webinar, also diese Werbung oder so.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, wieso das gekommen ist, das war, keine Ahnung, irgendwie ein Zeichen oder sowas.
Zufälle gibt's
Und
nie.
ja, also das wollte jemand wahrscheinlich ganz oben so.
Ja.
Und ja, das habe ich mir angehört. Und dann habe ich mir gedacht, okay, also eine letzte Chance verdiene ich noch. Also,
Ja, mega.
und dann habe ich mir gedacht, wenn es nicht funktioniert, dann kann ich mich nachher auch noch umbringen. Aber vielleicht wird es doch funktionieren.
Krass.
Und dann, ja, dann habe ich mich angemeldet und dann, ja, das war mit dem Preis natürlich nicht wenig, das musste ich auch noch mit meinem Mann besprechen, aber der hat gesagt, ja, na, mach das einfach.
Cool.
Und das war meine beste Entscheidung in meinem Leben. Weil wenn ich das nicht gemacht hätte damals, dann wahrscheinlich bin ich jetzt nicht mehr
Wahnsinn. Ich habe jetzt die ganze Zeit.
und das, also, das ist mir nur nachher bewusst geworden.
Ja.
Das ist dann, also da kann ich mich auch gut erinnern, das war an dem ersten Seminar,
Ja.
als du hast, also ich glaube nicht mir, sondern einfach so für die alle anderen hast du gesagt, wir müssen uns überlegen, was in unserem Leben zu kotzen ist. Und das war irgendwie ein ein Stromschlag. Ja, das war das, wo ich wusste, okay, jetzt weiß ich, was in meinem Leben zu kotzen ist.
Ja.
Und das, ja, aber das war trotzdem nicht so einfach.
Ja, natürlich.
Also, weil, also ich habe trotzdem noch lange Zeit nicht geeignet gefühlt. Also da habe ich, ja, was, wie will ich das machen? Also okay, was soll ich mit einem Kind alleine hier in Deutschland, wo 900 Kilometer Kreis niemanden kenne? Oder keine Oma, keine Hilfe, nichts. Mhm. Also wie sollte das funktionieren?
Ja.
Und ja, das hat lange gedauert. Aber hat dann doch funktioniert.
Ja, also im Nachhinein, in deinem Gefühl vielleicht lange, in der Begleitung, wo du bei mir in der Begleitung warst, da war ich so stolz auf dich und ich habe so erkannt, wie du einfach da realisiert hast, dass genau, ich sag mal, diese Ehe für dich einfach nicht das ist, was es wirklich, was es vielleicht mal war, aber vor allem, dass es das ist, was dich zum Kotzen bringt, was dich klein hält, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, was dich nicht frei sein lässt. Und ich bin unglaublich stolz auf dich, Magda, weil das, diesen Weg, den du die letzten anderthalb Jahre gegangen bist, da hast du unglaublich viel Mut auch immer wieder, ja, gezeigt. Du hast so viel losgelassen und du warst so bereit, quasi immer wieder weiterzugehen, auch wenn du nicht direkt die Lösungen hattest, auch wenn du nicht immer genau wusstest, was ist jetzt der nächste Schritt, was kommt jetzt als nächstes. Aber du hast mehr und mehr deinem Gefühl und deiner Wahrnehmung vertraut. Und das finde ich unglaublich großartig. Und ja, da kannst du wirklich sehr, sehr stolz sein auf dich. Und ich finde es immer wieder schön, ja, von dir zu hören, dich irgendwo zu sehen und einfach zu sehen, ja, wie du dich verändert hast. Magst du dich erinnern? Ich habe dir mal gesagt, hey, schau dir mal einen der ersten Calls an, wir zeichnen die ja immer auf, schau mal, wie du da warst in der Ausstrahlung, in der Erscheinung, in der Kommunikation und wie du jetzt da bist, wie präsent du bist, wie klar du bist. Das ist eine unglaublich schöne Veränderung, auf die du dich eingelassen hast. Und die Reise ist noch nicht zu Ende.
Ja, das stimmt.
Ja, das ist mega schön, Magda. Wirklich, wirklich, wirklich absolut großartig. Und jetzt mittlerweile bist du geschieden, gell? Oder getrennt, ja, in jedem Fall?
Genau, seit anderthalb Jahren schon mittlerweile. Und das, ja, das hat eigentlich auch von Anfang an ganz gut funktioniert. Also ja, das hat lange gedauert, bis ich das geglaubt habe.
Ja.
Aber dann irgendwann kam der Punkt, wo ich gedacht habe, wieso könnte ich das nicht schaffen? Mhm. Also dann habe ich mir überlegt, das eigentlich kann ich schon machen.
Ja, genau.
Wieso nicht?
Ja.
Und ja, also ich arbeite trotzdem in Vollzeit und ja, ist alles nur Organisationssache und Logistik.
Ja, Organisation.
Und trotzdem, und ich nehme das auch nicht so ernst. Naja, ab und zu habe ich noch so ein bisschen, wo ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll, aber also das mit dem Lösung finden, das funktioniert einwandfrei eigentlich. Also das,
mega. Mega.
Und wenn irgendwelche, ja, Problem kommt, dann versuche ich das nicht so ernst zu nehmen und auf das Problem zu fokussieren, sondern irgendwie eine Lösung finden. Und
ja. Andere Sichtweisen, andere Möglichkeiten. Und das ist so wichtig, weil es gibt wirklich immer wieder Lösungen. Es gibt immer wieder neue Möglichkeiten. Und wie du gesagt hast, wenn wir den Fokus nur auf das Problem legen oder auf das, was nicht funktioniert oder auf das, was jetzt gerade mega mühsam ist, dann kommen wir nicht weiter. Wir kommen aber weiter, wenn wir darauf schauen, was es für Möglichkeiten gibt oder andere Sichtweisen. Und das finde ich, das hast du auch extrem ja, gut gelöst, gelernt, sage ich mal, trainiert. Ich sage oft auch, ihr müsst das trainieren, weil du nämlich jetzt, weißt du, und du kannst ein so schönes und wertvolles Vorbild für deinen Sohn sein. Und ich weiß von dir, dass er eure Beziehung oder eure Verbindung sich auch wirklich schön entwickelt hat, sage ich mal, nicht gegeneinander, sondern füreinander, zueinander hin mit deinem Sohn. Und das ist unglaublich schön. Und wie du sagst, obwohl du 100% arbeitest, es ist eine Frage der Organisation, aber halt auch des Zusammenseins. Wo sind unsere Werte? Was wollen wir? Was ist uns wichtig als jetzt einfach Mama und Kind? Und wie organisieren wir das? Und das ist wirklich wunderschön, Marc. Das finde ich.
Ja, also großartig. Da bin ich eigentlich auch auf irgendeine Weise für meine Mutter auch dankbar, weil ein negatives Beispiel ist auch ein Beispiel. Also dann weiß ich wenigstens, was ich nicht will.
Ja, absolut, absolut.
Ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Also weil ich weiß, dass ich ganz viele Sachen einfach anders machen möchte, als sie das damals gemacht hat.
Ja. Ja. Und das hat
bis jetzt gut funktioniert. Also
ich
will, dass er mit mir alles besprechen will und kann, egal worum es geht. Und mit dem Essen mache ich auch kein Problem. Also wenn er keinen Hunger hat, dann isst er nicht. Also ist mir egal. Dann, wenn er Hunger hat, dann kommt er bestimmt wieder, dass er was essen will.
Ja, mega. Wirklich schön. Magda, was möchtest du so als Schluss, ich sag mal so, als Schlussinspiration für Frauen mitgeben, die noch in der Bulimie drinstecken, die noch gefangen sind, die sich vielleicht sogar auch von ihrem Mann allein machen lassen? Was würdest du ihnen raten, so als nächsten oder als ersten Schritt, um da ja auf den Weg zurück ins Leben zu gehen?
Also das größte Geschenk, was ich von dir bekommen habe, dass ich mein Leben nach, keine Ahnung, mehr als 20 Jahre wieder genießen kann.
Ja.
Und das ist tatsächlich so, dass war mir auch nie bewusst, dass mit der Bulimie, das geht das Leben einfach vorbei.
Ja.
Und ich konnte auch nie eine Sekunde richtig genießen. Also nicht mal ein Urlaub oder irgendwelche schöne Momente. Und jetzt ist das also ganz anders. Also ich kann wirklich auf die schöne Sache konzentrieren, die schöne Sachen wahrnehmen und die Momente genießen, egal ob es dann keiner nur ein schönes Duft oder eine Blume oder irgendwelche oder einen Urlaub am Meer oder irgendwas, egal was das ist. Also ich kann die Sachen genießen und mein Leben leben.
Mega.
Und das ist was mit der Bulimie nicht möglich. Und da bin ich wirklich unendlich dankbar für dich.
Sehr gern.
Das habe ich schon tausendmal gesagt, aber ich kann das nicht oft genug sagen.
Ja.
Und es wirklich, also es lohnt sich. Also Mut braucht man auf jeden Fall, weil natürlich der Autopilot ist immer einfacher.
Ja.
Aber das lohnt sich auf jeden Fall. Und es ist, dass manchmal wirklich mega hart ist und schwierig, aber das lohnt sich letztendlich. Und es ist schade, dass ich dich nicht vor 10 Jahren kennengelernt habe. Das wäre noch schöner gewesen, aber es muss nicht alles perfekt sein.
Ja, mega, Magda, ein ganz, ganz schönes, ich sage mal Schlusswort, eben dieses, das Leben genießen, das Leben und die kleinen Dinge genießen und nicht sich an Dingen aufhängen oder sich Dinge nehmen, die zum Kotzen sind, sondern wirklich da einfach, ja, sich zu erlauben, frei zu sein und den Weg zu gehen, weil genau mit Bulimie, auch ich habe da nur funktioniert, ich habe existiert, aber ich habe nicht gelebt, ich habe auch nicht genossen oder irgendwie, ja, was wahrgenommen. Und Das ist sicher eines der größten Geschenke, die Frauen, wenn sie aus der Bulimie ausbrechen, wieder haben können und ja, nicht mehr missen können. Und vor 10 Jahren wärst du noch nicht so weit gewesen, Magda, dass du bereit gewesen wärst, diesen Weg, den du gegangen bist, der nicht immer nur einfach war, zu gehen. Klar ist es, also ich sage jetzt auch gerade, wenn junge Frauen mit 18, 20, 25, 30 kommen sehr gern, geht den Weg früher, wartet nicht noch 20 oder 30 Jahre, bis ihr zum Teil über 50 oder über 60 seid, um diese Begleitung in Anspruch zu nehmen, sondern geht so früh wie möglich. Aber manchmal ist es auch der Weg, den wir gehen müssen, um dahin zu kommen, schlussendlich, wo wir hin möchten. Und ja, Magda, also von Herzen ein unglaublich großes Dankeschön für dich, für dein Vertrauen, für deinen Mut, diesen Weg zu gehen und natürlich noch viel, viel mehr darüber hinaus, was jetzt noch alles kommt. Ich weiß, dass du noch einige Projekte hast, die kommen werden, und das finde ich unglaublich schön ja, berührt mich auch immer wieder zu hören zwischendrin, wie es Frauen geht, die in der Begleitung waren, die jetzt frei sind, die Flücke geworden sind sozusagen, und da auch in Kontakt zu sein und immer mal wieder zu sehen, wie geht's, wo gehst du hin, wo ist deine Reise wieder, nochmals hat der Kurs nochmals geändert auf der Reiseroute und so weiter, das finde ich unglaublich schön. Und ja, einfach ein riesengroßes Dankeschön von ganz Herzen an dich, Magda. Wir bleiben weiterhin in Kontakt. Danke für deine Geschichte, danke fürs Teilen, danke für deine Zeit. Danke den Zuhörern und Zuhörerinnen für eure Zeit. Schön wart ihr da. Es wird bald wieder neue Folgen geben, neue spannende Geschichten von Frauen, die den Weg aus der Bulimie gegangen sind, neue Impulse für Angehörige, für Betroffene. Schaut auch gern mal rein auf Social Media, auf YouTube, auf Instagram. Überall gibt es ganz viele wundervolle Beiträge von mir und Frauen, die ich begleitet habe. Genau, jetzt wünsche ich
auch... Danke auch für deine Worte.
Mega gern, Magda. Ich wünsche von Herzen allen einen schönen Abend, Morgen, Tag, wo, was auch immer bei euch ist. Hebt euch Sorg und alles Liebe. Bis bald.